SRF 1.
Halb eins, hier sind die Mittagsinformationen von Radio SRF. Und wir beginnen mit einer guten Nachricht für Mieter. Sie können ab morgen verlangen, dass sie 3% weniger Miete zahlen müssen. Im Prinzip. Hintergründe gleich im Rendezvous und das Tagesgespräch Mieter gegen Hauseigentümer um 13 Uhr bei uns. Weitere Themen. Mit einem Staatsakt hat die Schweiz den Gotthard-Basistunnel eröffnet, den längsten Bahntunnel der Welt. Das könnte in genau einem Jahr die Mittagsschlagzeile sein. Heute wurde schon mal bekannt, wie viel das große Feiern kosten wird. Dann, die rechte FPÖ legt deutlich zu bei den Landtagswahlen in Österreich.
Die FPÖ wird immer stärker. Wenn sie aber an die Macht kommt oder an die Macht käme, wäre das katastrophal, weil die das ja nicht können. Das ist bei uns nachdrücklich bewiesen worden.
Die Analyse des Politjournalisten. Und kein Wetter für ein Solarflugzeug. Solarimpuls 2 muss in Japan zwischenlanden. Nun heißt es warten auf die Sonne. Rendezvous mit Simon Loy. Schönen Mittag. Die Mieten in der Schweiz können also bald sinken, denn der Referenzzinssatz, an dem sich die Höhe der Wohnungsmieten orientiert, dieser Satz sinkt um 0,25 Prozentpunkt auf ein Rekordtief von 1,75%. Nun können Mieter bei den Hausbesitzern tiefere Mietzinsen verlangen. Wirtschaftsredaktorin Anna Lemmenmeier hat die Details.
Sinkt der Referenzzinssatz um 0,25 Prozentpunkt, so haben Mieter Anrecht auf eine Mietzinsreduktion von rund 3%. So sieht es die Regelung vor. Bei einer Miete von 1500 Franken macht das 45 Franken pro Monat aus. Bedingung dafür ist, dass Mieterinnen und Mieter selbst aktiv werden und die Reduktion bei ihrem Vermieter einfordern. Denn nicht alle Vermieter senken den Mietzins von sich aus, so Cipriano Alvarez vom Bundesamt für Wohnungswesen.
Bei der grossen Mehrheit der Vermieter ist es schon so, dass sich der Mieter melden muss. Also er muss schreiben, sonst passiert dann leider nichts.
Ab heute nun haben Mieter und Mieterinnen also wieder die Chance, auf eine Mietzinsreduktion zu pochen. Das dürfte sich lohnen, denn das Bundesamt für Wohnungswesen geht davon aus, dass der Referenzzinssatz nun längere Zeit auf dem extrem niedrigen Niveau bleibt. Allerdings können die Vermieter die Mietzinsreduktion auch verweigern, wenn sie andere Mehrkosten geltend machen können. Unterhalts- und Betriebskosten sowie die Teuerung. Da die Teuerung dieses Jahr aber gar negativ sein dürfte, werde das dieses Mal nicht ausschlaggebend sein, so Cipriano Alvarez vom Bundesamt für Wohnungswesen.
Bei diesem tiefen Stand kann man von einer flächendeckenden Senkungsbewegung ausgehen.
Die große Zahl der Mieter dürfte also vom historisch tiefen Referenzzinssatz profitieren.
Und nun hat Bettina Studer weitere Meldung des Tages.
Nun ist es offiziell. Die finanziell stark angeschlagene Malaysia Airlines trennt sich von 6'000 Mitarbeitern. Das Unternehmen sei bankrott, sagte der Chef der Gesellschaft Christoph Müller. Alle 20'000 Angestellten hätten ein Kündigungsschreiben erhalten. 14'000 von ihnen sei jedoch eine Weiterbeschäftigung beim Neustart des Unternehmens angeboten worden. Müller soll das asiatische Unternehmen aus der Krise holen. Nach zwei Katastrophen im vergangenen Jahr schreibt die Fluggesellschaft hohe Verluste. Die Schweiz gibt mehrere antike Kulturgüter an Ägypten zurück. Laut dem Bundesamt für Kultur sind darunter sehr seltene Objekte, beispielsweise ein Pharaonenkopf. Insgesamt hat die Schweiz 32 antike Kulturgüter aus der pharaonischen und römischen Zeit der ägyptischen Botschaft übergeben. Die Zürcher Kantonsbehörden hatten die Kulturgüter im Rahmen einer Strafverfolgung beschlagnahmt und dem Bundesamt übergeben. Seit 10 Jahren gilt in der Schweiz ein Gesetz für Kulturgütertransfer. Das Ziel ist es, den illegalen Handel mit antiken Gütern zu reduzieren. Um die Folgen des aufgewerteten Frankens zu mildern, haben viele Unternehmen in der Schweiz Maßnahmen ergriffen. Wie eine Umfrage der Credit Suisse bei betroffenen Unternehmen zeigt, haben 3/4 die Arbeitszeiten erhöht oder einen Teil des Personals entlassen. Andere zahlen häufiger in Fremdwährungen. So begleichen 2/3 der befragten Unternehmen ihre Schweizer Lieferanten in Euro. Immer mehr Unternehmen gehen davon aus, dass der Franken längerfristig auf hohem Niveau bleibt. Heute in einem Jahr wird der Gotthard-Basistunnel mit einem Staatsakt eröffnet. Das hat Bundesrätin Doris Leuthard an einer Medienkonferenz in Luzern bekannt gegeben. Für die Bevölkerung wird es zur Eröffnung ein Fest geben. Der mit 57 Kilometern längste Bahntunnel der Welt stehe für die Innovationskraft, die Präzision und die Zuverlässigkeit der Schweiz, sagte Leuthard. Offiziell in Betrieb genommen wird der Tunnel dann am 11. Dezember 2016. Das Schweizer Solarflugzeug Solar Impulse muss seinen Flug über den Pazifik unterbrechen und in Japan zwischenlanden. Die Wetteraussichten hätten sich verschlechtert, deshalb gäbe es nun einen Zwischenstopp in Nagoya. Das teilte Solar Impulse via Kurznachrichtendienst Twitter mit. Pilot André Borschberg war in der Nacht zum Sonntag Ortszeit in der ostchinesischen Stadt Nanjing gestartet. Er hätte bei der längsten geplanten Etappe der Weltumrundung spätestens nach 6 Tagen in Hawaii landen sollen. Bei den gestrigen Landtagswahlen in Österreich hat die FPÖ zwar unerwartet hohe Gewinne gemacht, dennoch sieht der sozialdemokratische Bundeskanzler Werner Faymann keinen Grund, die Politik seiner Regierung zu ändern, auch nicht in der Asylfrage. Die FPÖ lebe vom Aufhetzen und das in Zeiten, in denen viele vor Kriegen auf der Flucht seien, sagte Faymann der Zeitung Kurier. Und Österreich sei ein wunderbares Land, das solchen Aufhetzern Paroli bieten könne. Die FPÖ hat im Wahlkampf stark auf Anti-Ausländer-Parolen gesetzt. In Jemen hat die arabische Koalition mehrere Waffenlager der Houthi-Rebellen nahe der Hauptstadt Sanaa bombardiert. Nach den Explosionen seien Geschosse und Splitter auf ein Quartier der Stadt niedergegangen, berichten Augenzeugen. Laut Angaben von Ärzten sind dabei mindestens 8 Zivilisten getötet worden. Eine Koalition unter der Führung Saudi-Arabiens fliegt seit gut 2 Monaten Luftangriffe in Jemen, um den Vormarsch der Houthi-Rebellen zu stoppen. Laut der UNO sind im Konflikt bislang fast 2000 Menschen ums Leben gekommen. Der FC Servette steigt in die erste Liga ab. Die Swiss Football League verweigert dem 17-fachen Schweizer Meister in zweiter Instanz die Lizenz. Grund dafür sind finanzielle Probleme. Mit dem Abstieg des Genfer Vereins bleibt der FC Biel in der Challenge League. Der FC Servette kann den Entscheid noch vor den Internationalen Sportgerichtshof in Lausanne weiterziehen. Das Wetter. Am Nachmittag scheint im Mittelland zeitweise die Sonne. In den Bergen und im Süden hat es mehr Wolken und es gibt einzelne Schauer. Morgen regnet es zunächst noch stellenweise. Bis am Nachmittag wird es beidseits der Alpen immer sonniger. Die Temperaturen erreichen rund 24 Grad.
Bettina Studer mit den News und das Rendezvous mit diesen weiteren Themen. Dankeschön, Bundesregierung, warum die rechte FPÖ in Österreich bei den Landtagswahlen so zulegen konnte. 2 Flugzeugkatastrophen waren 2 zu viel. Malaysia Airlines stellt 6000 Angestellte auf die Straße. Das Datenbuffet wird etwas kleiner, doch der Appetit der US-Geheimdienste bleibt enorm. Hintergründe zur Einstellung des Patriot Acts. Schließlich, mit der Firma Saure ging auch die Linke unter. Heute wählt das Thurgauer Städtchen Arbon stramm bürgerlich. Die Reportage zu unserem Online-Spezial vor 1. Noch zuerst zum großen Fest in einem Jahr. Dann nämlich eröffnet die Schweiz den längsten Eisenbahntunnel der Welt, den 57 Kilometer langen Gotthard-Basistunnel. Heute hat Verkehrsministerin Doris Leuthard am Bahnhof Luzern den Countdown gestartet und auch Details bekannt gegeben, wie teuer das Anstoßen dann sein wird. Beat Vogt war am Ort.
12 Millionen Franken hat der Bund für die Festivitäten nächstes Jahr bereitgestellt. Denn das Jahrhundertwerk solle gebührend gefeiert werden, betonte Bundesrätin Doris Leuthard vor den versammelten Medien beim Gleis 1 in Luzern.
Es ist eine rechte Summe Geld, aber es war dem Bundesrat auch wirklich für die Bevölkerung eine Feier, eine würdige Feier zu haben. Ich glaube, das ist es wert, weil so ein Werk eröffnet dann wirklich nur alle 100 Jahre.
Und deshalb wird die Eröffnung auch gleich mehrere Tage dauern. Dazu gehören ein Staatsakt mit internationalen Gästen, kulturelles Programm und natürlich die ersten Fahrten mit Gästen durch den Tunnel.
In den beiden Eröffnungszügen, die am 1. Juni 2016 von Nord und von Süd durch den Tunnel fahren, werden wir unsere Bevölkerung Platz nehmen lassen. Wer diese Chance hat, das werden wir in einem Wettbewerb auslosen. Und dieser Wettbewerb wird zu Beginn des nächsten Jahres durchgeführt werden.
Bis in einem Jahr allerdings stehen noch einige Arbeiten an. Renzo Simoni, der Chef der Alptransit, die den Tunnel baut, betonte, man sei auf Kurs. Schon bald sei die aufwendige Bahntechnik im Tunnel fertiggestellt.
Dann kommen dann die Stunden der Wahrheit. Und ab Oktober dann wird das im Tunnel getestet, dynamisch getestet, mit Zügen, die durchfahren, zuerst in langsamem Tempo. Dann gibt es sogenannte Hochtastfahrten und das System wird so geprüft auf Herz und Nieren, damit eben diese Sicherheit, die Zuverlässigkeit, die Verfügbarkeit gewährleisten kann.
Im Mai nächsten Jahres schließlich wird die Alptransit den Tunnel der SBB übergeben. Diese wird nach der Eröffnung aber vorerst hauptsächlich Güterzüge durch den NEAD-Tunnel fahren lassen. Die Bahnpassagiere hingegen werden anfänglich höchstens sporadisch in den Genuss der schnellen Verbindung kommen. Es herrscht noch Probebetrieb. Erst ab dem Fahrplanwechsel im Dezember 2016 fahren dann alle Schnellzüge durch den neuen Tunnel.
«Fremd im eigenen Land». Mit diesem Slogan haben in Österreich die Rechten Wahlkampf gemacht für die Landtagswahlen in der Steiermark und im Burgenland. Ein Slogan, der bei der österreichischen Bevölkerung offensichtlich angekommen ist. Die FPÖ hat nämlich teils spektakuläre Gewinne machen können bei diesen Wahlen am Wochenende. Ich fragte Herbert Lackner, Kenner der österreichischen Innenpolitik und Autor des Nachrichtenmagazins «Profil», warum hat das Kultivieren der Ausländerfeindlichkeit so gut gewirkt in diesen beiden Bundesländern?
Aufgrund der Lage im Nahen Osten sind in den letzten Wochen viele Flüchtlinge und Asylwerber nach Österreich gekommen. Und es ist ein Streit ausgebrochen zwischen dem Bund und den Ländern bzw. den Gemeinden. Der Bund hat gesagt, wir müssen die Flüchtlinge aufteilen im Land. Und die Länder und Gemeinden haben gesagt, wunderbar, aber bitte nicht zu uns. Worauf die Innenministerin dann auf Polizeigrundstücken Zelte aufstellen hat lassen. Und das hat natürlich eine heftige Diskussion ergeben, warum im reichen Österreich Flüchtlinge in Zelten untergebracht werden müssen, so wie in der Türkei oder im Libanon. Dadurch, dass diese Ausländerdebatte auf diese Weise in Schwung gekommen ist, haben natürlich die profitiert, die sich dieser Argumentation am ehesten bedienen, nämlich die Freiheitliche Partei.
Das heißt aber auch, dass die schwarz-rote Bundesregierung da nicht so eine gute Falle gemacht hat.
Nein, dadurch, dass sie selbst mehr oder weniger diese Asyldebatte hochgezogen hat, das war natürlich ein Fehler und hat man mit der Freiheitlichen Partei in die Hände gespielt. Andererseits ist es natürlich auch ein Problem des Föderalismus. Und ich weiß, wenn man in der Schweiz sagt, ein Sakrileg ist. Aber wenn jedes Land selbst bestimmen kann, was es macht, jedes Bundesland in einem kleinen Land wie Österreich, und die sagen dann also nicht zu uns, und sie agieren nach dem Floriani-Prinzip, ja, lieber Florian, zins Haus vom Nachbarn und los meins verschont, dann ist das ein Problem.
Hat denn diese rot-schwarze Koalition auf Bundesebene überhaupt noch genügend Vertrauen bei den Österreicherinnen und Österreichern im ganzen Land?
In den Umfragen liegen die beiden Parteien gemeinsam knapp unter oder knapp über der 50%-Marke, so genau kann man das nicht sagen. Das ist natürlich, wenn man sich vorstellt, dass die beiden Parteien gemeinsam mal an die 90% hatten, ist das schon ein Signal. Und da ist natürlich, sind nicht nur Sympathien, sondern da ist auch Autorität verloren gegangen.
In Österreich ist ja ein Superwahljahr. Bis zum Herbst folgen noch zwei weitere Landtagswahlen, in Wien zum Beispiel. Mit Blick ein bisschen in die Kristallkugel, wird die FPÖ weiter zulegen können mit dieser fremdenfeindlichen Kampagne?
Es ist zu befürchten. In der Steiermark hat man mit dem dummen Slogan weniger Geld für Moscheenbau und mehr Geld für sozialen Wohnbau geworben. In der ganzen Steiermark gibt es keine Moschee. Das ist ja eine, man muss sich ja vorstellen, dass die FPÖ eine Partei ist, die ja nichts tut. Ne? Also sie sitzen ja nirgends drinnen, sie tun ja auch nichts. Und der Rechtspopulismus kann nicht regieren. Das ist bei uns nachdrücklich bewiesen worden. Ein Beispiel Kärntens, wo Jörg Haider das Land mit einer Bank fast ins Elend gestürzt hat.
Das waren Einschätzungen des Politjournalisten Herbert Lackner in den Mittagsinformationen von Radio SRF. bald 12:45 Uhr. Ein Flugzeug, das bis heute verschwunden ist, eines, das über der Ostukraine abgeschossen wurde, dazu ein wirtschaftlich schwieriges Umfeld. Die Malaysia Airline kämpft ums Überleben. Würde der Staat nicht regelmäßig Geld einschießen, dann müsste die Flotte schon längst am Boden bleiben. Nun unterzieht der kürzlich eingesetzte neue Chef die Airline einer Rosskur. Alle Mitarbeiter haben schon mal die Kündigung bekommen. Einzelheiten von Evelyn Kobler.
20.000 blaue Briefe gingen raus an jeden einzelnen Angestellten der Malaysia Airlines. 6.000 werden effektiv entlassen. Die übrigen 14.000 haben, gleichzeitig mit der Kündigung, einen neuen Arbeitsvertrag angeboten bekommen. Sie müssen sich jetzt entscheiden, ob sie ab September für das Nachfolgeunternehmen arbeiten wollen. Das allerdings wohl zu deutlich schlechteren Konditionen. Für Konzernchef Christoph Müller ist das alles der Versuch eines Befreiungsschlags. Der 52-jährige Deutsche ist erst seit wenigen Wochen im Amt. Er soll die Malaysia Airlines reanimieren, denn die schreibt schon seit Jahren rote Zahlen. Nach den beiden Unglücken, dem verschwundenen Flug MH370 und dem mutmaßlich abgeschossenen Flug MH17, hat sich die Lage dann noch dramatisch verschärft. Die Passagiere machen seither einen großen Bogen um die Fluggesellschaft. Entsprechend sind die Einnahmen weggebrochen. Nun ist die Malaysia Airlines faktisch bankrott und sie hängt am Tropf des malaysischen Staates. Der deutsche Konzernsanierer Christoph Müller will das Unternehmen umkrempeln. Ab September soll es unter einem neuen Namen fliegen. Die Kosten sollen um 20% gekürzt, das Streckennetz eingedampft und zwei der A380 Riesenflieger, die die Airline besitzt, sollen verkauft werden. Während die Angestellten ihre blauen Briefe verdauen, übt sich Chef Christoph Müller in Optimismus. Die Reorganisation sei hart, sagt er. Aber sie ermögliche es, dass die Fluggesellschaft als führende Airline Südostasiens auferstehen könne. Dass das gelingen kann, diesen Nachweis muss Müller erst noch liefern.
Und nun wechseln wir in die USA. Dort ist um Mitternacht das breit angelegte Gesetz zum Patriot Act ausgelaufen. Die NSA, die Geheimdienste, müssen also vorerst eine Pause machen beim Datensammeln. Grund dafür ist der US-Senat, der sich nicht einig geworden ist, wie es weitergehen soll mit dem Überwachungsprogramm. Ich frage die USA-Korrespondentin Priscilla Imboden, was konkret dürfen die Geheimdienste seit Mitternacht denn nicht mehr?
Sie dürfen keine Telefondaten mehr sammeln, massenhaft, wie Sie das getan haben. Sie dürfen also nur auf richterliche Erlaubnis hin eine Telefonverbindung bei Verdacht auf Terroraktivitäten oder sonstige kriminelle Aktivitäten anfragen und beobachten und verfolgen.
Kann man sagen, dieser Patriot Act entstand neben dem Nachgang zu 9/11, der ist jetzt wirklich Geschichte?
Er wurde mehrmals ohne Diskussion erneuert und das war jetzt nicht mehr möglich nach den Enthüllungen durch den früheren NSA-Angestellten Edward Snowden. Es gab eine große Diskussion, eine so große Diskussion, dass das ganze Gesetz abgelaufen ist, bevor dass man überhaupt einen Kompromiss fand, um eine Nachfolge für dieses Gesetz zu haben.
Wir haben nun also diese Überwachungslücke, sage ich mal. Geht es eigentlich mit Blick auf die viel zitierte nationale Sicherheit in den USA?
Ja, das ist die Frage. Es wurde auch viel gewarnt. Man versuchte, den Senatorinnen und Senatoren ein bisschen Dampf zu machen, indem eben Chefs der CIA und der NSA und des FBI auftraten und sagten, es sei eine Gefahr, wenn das auslaufen würde ohne Ersatz. Auch Barack Obama, der Präsident, warnte. Aber die Geheimdienste haben immer noch viele Möglichkeiten. Und es ist auch so, dass diese Lücke wahrscheinlich nur ein paar Tage lang dauert, denn das Nachfolgegesetz der USA Freedom Act, der wird jetzt beraten und voraussichtlich vom Senat etwa Mitte Woche verabschiedet.
Sie haben diesen Freedom Act angesprochen. Was erlaubt dir den Geheimdiensten künftig?
Der Freedom Act schränkt ihre Möglichkeiten ein bisschen ein, namentlich eben bei dieser massenhaften Telefondatenüberwachung. Er erlaubt ihnen nicht mehr, die Telefondaten selber zu speichern. Die Telefondaten werden weiterhin gespeichert, aber bei den Telefongesellschaften. Und die Geheimdienste, die müssen dann eine Anfrage machen bei den Gesellschaften mit einer richterlichen Befugnis, um diese Daten anschauen zu können. Sie werden das aber weiterhin auch ohne Verdacht machen können.
Wird damit alles besser bei den Bürgerrechten?
Die Bürgerrechtsorganisationen, die sagen, es sei ein erster Schritt in die richtige Richtung. Sie sind nicht besonders begeistert, weil ihnen wäre lieber gewesen, dass diese massenhafte Telefondatenüberwachung aufhören würde. Aber sie wagen es auch nicht, dieses Gesetz zu bekämpfen, denn sie denken, dass sonst die Gefahr bestehen würde, dass eben der Patriot Act erneuert würde.
Zum Schluss, Priscilla Imboden, was bedeutet eigentlich die Reform der Überwachungsmethoden für die Arbeit der US-Geheimdienste außerhalb der USA?
Diese Reform hat keine Folgen für die Arbeit der Geheimdienste außerhalb der USA, also die Auslandsspionage, die bleibt genau gleich wie vorher. Es gibt auch andere Programme, die weiter bleiben, nämlich die Überwachung der E-Mails, das sogenannte PRISM-Programm. Das beruht auf einem anderen Gesetz, das weiterhin läuft. Und die Auslandsspionage wird generell, trotz einigen Bekenntnissen, gewiss nicht eingeschränkt. Das war sie auch nie und das war auch nie das Ziel des Präsidenten und der ganzen US-Sicherheitsgemeinschaft. Also Angela Merkel muss weiterhin davon ausgehen, dass ihr Telefon abgehört wird.
Hintergründe von USA-Korrespondentin Priscilla Imboden im Rendezvous. Ja, es ist die längste und damit schwierigste Etappe im Unterfangen des Schweizer Sonnenenergieflugzeugs Solar Impulse, die Welt zu umrunden. Der Flug von China bis nach Hawaii. Das schlechte Wetter über dem Pazifik zwingt das Flugzeug jetzt zur Zwischenlandung in Japan. Ostasien-Korrespondent Urs Morf.
Die Witterung macht der Solar Impulse 2 erneut einen Strich durch die Rechnung. Das rein von Sonnenenergie angetriebene Flugzeug hatte schon beim letzten Zwischenhalt im ostchinesischen Nanjing fast 6 Wochen statt der geplanten 10 Tage auf gutes Wetter warten müssen. Erst am frühen Sonntagmorgen Ortszeit war die Riesenlibelle, wie die chinesischen Fans den filigranen Flieger liebevoll nennen, endlich zur längsten und schwierigsten Etappe aufgebrochen. 8.172 Kilometer beträgt die Strecke bis Hawaii. Diese in 6 Tagen und 5 Nächten zurückzulegen, war von Beginn weg eine enorme Herausforderung. Für den Piloten André Borschberg, aber auch für das Flugzeug. Zwar hat es eine größere Spannweite als ein Jumbojet, aber es wiegt nur 2.300 Kilogramm. So ein Leichtgewicht kann schnell zu einem wehrlosen Spielball der Elemente werden. Denn der Pazifik ist in Wahrheit alles andere als pazifisch, sondern der Ozean mit den heftigsten Stürmen der Welt. Beim Start am Sonntag früh hatte es noch so ausgesehen, als ob endlich ein sturmfreies Wetterfenster den Direktflug bis nach Hawaii ermöglichen würde. Doch seit heute Morgen sagen die Meteorologen eine erneute Sturmformation kurz vor dem Reiseziel voraus, die vom Sonnenflieger weder über- noch umflogen werden könne. Wann die Großwetterlage den Weiterflug wieder zulassen wird, ist gegenwärtig noch unklar. Die nun ein wenig kürzere Etappe von Japan bis Hawaii wird den Piloten immer noch an die Grenzen der Leistungsfähigkeit bringen. Es wird ein 5- bis 6-tägiger Dauerflug in einer Kabine, die so klein ist, dass Pilot André Borschberg nicht einfach zwischendurch einmal aufstehen kann, um sich die Füße zu vertreten. Stattdessen will er sich mit Yoga-Übungen körperlich und geistig fit halten. Die Lufttemperatur wird auf der für tagsüber geplanten Flughöhe von bis zu 8000 Metern in der nicht klimatisierten Kabine auf minus 40 Grad absinken. Und wie wenn das noch nicht reichen würde, um die Kontrolle über das Flugzeug nicht zu verlieren, darf der Pilot nie länger als 20 Minuten schlafen. Er trägt deshalb eine Spezialbrille, die ihn jeweils mit starken Lichtimpulsen zwangsweise aufweckt. Solche Bedingungen auf sich zu nehmen, das zeugt wohl von Leidenschaft im wahrsten Sinne des Wortes.
Das war ein Bericht von Urs Morf. Und vor 13 Uhr noch das da. Wie eine Gemeinde bei den eidgenössischen Wahlen entscheidet, das hängt auch stark mit der Situation im eigenen Dorf oder der eigenen Stadt ab. Schweizer Radio und Fernsehen hat die Resultate der letzten 11 Nationalratswahlen aller 2345 Schweizer Gemeinden ausgewertet. Und diese Daten erzählen Geschichten von jedem einzelnen Ort. Von Arbon am Bodensee zum Beispiel. In der einst traditionellen Arbeiterhochburg hat die SP ihre Vormachtstellung an die SVP verloren. Ostschweiz-Korrespondent Sascha Zürcher.
Arbon, das war und ist Saurer. Während des Ersten Weltkrieges begann die Firma, Lastwagen zu bauen. Später kamen Autobusse und Textilmaschinen dazu. Saurer wurde in diesen Bereichen bald zum bedeutendsten Schweizer Hersteller. Nicht zuletzt, weil man die Produktion kontinuierlich steigern konnte. Wie diese Aufnahme aus dem Jahr 1972 zeigt. Hier wurde gerade eine neue Lastwagenmontagestraße in Betrieb genommen. Zur Blütezeit beschäftigte Saurer in Arbon über 4.500 Angestellte in einer Stadt mit rund 12.000 Einwohnern. Entsprechend stark war die Arbeiterbewegung. Schon bald sprach man nur noch vom roten Arbon. Die Linke war also an der Macht. Und diese verdankte sie der Firma Saurer, wie der Historiker Stefan Keller erklärt. Er hat ein Buch über das rote Arbon verfasst.
Die Fabrik prägte alles in dieser Stadt. Das war auf der einen Seite, auf der anderen Seite war die Arbeiterschaft, die sich politisch engagierte und organisierte. Und links sein war für einen großen Teil der Schweizer Arbeiterinnen und Arbeiter nicht bloß eine Frage des Abstimmungsverhaltens, sondern eine Frage der Haltung und der Kultur damals.
Die Gesellschaft war gespalten. Im Roten Arbon lasen die Linken beispielsweise ihre Arbeiterzeitung und die Konservativen die katholische Volkszeitung. Auch in die Turnvereine ging man gesondert. Der Wähleranteil der SP lag bei den Nationalratswahlen von 1970 bis Ende der 90er Jahre bei weit über 30%, zwischenzeitlich gar bei 45%. Doch dann kam der Niedergang der Linken, gleichzeitig mit dem der Firma Saurer vor rund 30 Jahren.
Das hat sich alles aufgelöst. Der größte Arbeitgeber hat sich aufgelöst wie so eine Brausetablette. Da entstand dann in dem Städtchen ein bisschen eine Weltuntergangsstimmung. Und Pessimismus ist immer schlecht für die Linke. Sozialdemokraten und Gewerkschaften gewinnen normalerweise in optimistischen Zeiten.
Da, wo früher fleißig gearbeitet wurde, liegt heute eine Industriebrache mit 240.000 Quadratmetern, die größte der Schweiz. Hier wird ein komplett neuer Stadtteil aus dem Boden gestampft. Es werden Häuser und Wohnungen gebaut im Hochpreissegment. Eine Eigentumswohnung mit Seeblick, Kaufpreis nicht unter 1 Million Franken. Direkt am See also machen sich die Reichen breit. Günstigen Wohnraum gibt es hingegen am Stadtrand. Der Ausländeranteil in Arbon liegt mit 27% über dem kantonalen und über dem schweizerischen Durchschnitt. Außerdem klagt die Bodenseestadt über die höchsten Sozialhilfekosten in der Region. Von der roten Gesinnung sei heute nicht mehr viel zu spüren, sagt der Historiker Stefan Keller.
Das rote Arbon war damals der Wille, die Stadt nicht zu besitzen, sondern zugänglich zu machen für die armen Leute. Also die Solidarität des Roten Arbons hat bedeutet, dass die Stadt und der öffentliche Raum gerade auch den Besitzlosen gehören. Und heute jammert man in Arbon über die vielen Sozialfälle und möchte sie am liebsten weghaben.
Dieser Eindruck bestätigt sich auch bei der Umfrage am Arboner Seeufer.
Ich glaube, Arbon ist am Untergehen. Ja. Da läuft nichts mehr. Wir haben noch einen Haufen Ausländer. Ich kann es nicht anders sagen.
Das ist alles nicht unbedingt für den Durchschnittsarboner von Gutem.
Man hört es ja, dass Arbon sehr viel hat. Ist ja nicht wie ein Magnet, das anzieht. Kostet einen Haufen.
Reden alle nur noch eine Sprache von ihrem Heimatland, obwohl sie Sekundos sind da, oder? Das ist Arbon.
In Arbon gibt es nicht mehr Gewalt und Verbrechen als in anderen Gemeinden. Trotzdem wirken sich diese diffusen Ängste und Sorgen auch auf die Nationalratswahlen aus. Die SVP konnte innerhalb der letzten 20 Jahre ihren Wähleranteil von 15 auf über 30% mehr als verdoppeln, während die SP bei 20% stagniert.
Und wenn Sie sehen wollen, wie sich Ihre Wohngemeinde entwickelt hat, ob es in den vergangenen 40 Jahren bei den Nationalratswahlen politische Verschiebungen gab, Sie finden die Übersicht bei uns im Internet unter srf.ch/news. Gleich im 1.4. die große Debatte zu unseren Mieten mit Blick auf den neuen tiefen Referenzzinssatz. Nach den Schlagzeilen dieses Mittags mit Bettina Studer.
Dieser Referenzzinssatz zur Berechnung der Mieten fällt auf 1,75%. Damit haben Mieterinnen und Mieter grundsätzlich Anrecht auf eine Reduktion des Mietzinses. Die Schweiz gibt Ägypten 32 antike Kulturgüter aus der pharaonischen und römischen Zeit zurück. Die Objekte waren im Rahmen einer Strafverfolgung beschlagnahmt worden. Malaysia Airlines ist bankrott und trennt sich nun definitiv von 6.000 Mitarbeitern. Die restlichen 14.000 Angestellten will das Unternehmen auch nach dem Neustart im September weiter beschäftigen.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.